Guten Morgen nochmal. Schön, dass Sie da sind. Sie haben es ja gerade gehört, wie Johannes und ich gestartet sind. Am 1. Oktober sind wir gestartet und am 1. Oktober bin ich auch zum ersten Mal um 5 Uhr früh aufgestanden und morgens von Tübingen nach Wilhelmsdorf gefahren, um rechtzeitig um 8 Uhr da zu sein. Und das ist überhaupt keine gute Zeit für einen Studenten, um aufzustehen. Noch mitten in der Nacht loszufahren. Aber am ersten Tag, wenn man aufgeregt ist, dann geht es schon irgendwie. Und man fährt dann in der Nacht über kurvige Straßen und durch dunkle Albtäler, bis man irgendwann auf die Hochfläche der Schwäbischen Alb kommt. Und dort sieht man dann endlich so langsam, dass der Morgen etwas graut. Und nach Sigmaringen geht es dann sanft abwärts, hierher nach Oberschwaben. Und dann kommt man nach Ostrach. Und in Ostrach weiß man, jetzt kommt das letzte Stück der Etappe. Die letzte Etappe, und die hat aber auch nochmal eine Hürde. Nämlich auf der Straße von Ostrach nach Unterweiler. Ich weiß nicht, ob Sie die Straße kennen. Ich fahre die inzwischen öfters. Rollen viele, viele Autos und Lastwägen. Und ab und zu auch mal ein Traktor und sie rollen über eine unglaublich schmale Straße, die noch nicht mal einen Mittelstreifen hat. Und jedes Mal, wenn einem so ein LKW oder gar ein Traktor entgegenkommt, dann muss man ganz genau zielen. Nicht zu weit rechts, sonst landet man im Kartoffelfeld. Und nicht zu weit links, sonst verliert man seinen Außenspiegel und vielleicht nicht nur den. Es ist ein schmaler Weg zu Ihnen hierher nach Wilhelmsdorf. Und es scheint mir, als ob dieser Weg auch ein Bild dafür ist, für den schmalen Weg, auf dem wir Christen gehen. Das ist ganz ähnlich. Man muss in der Mitte bleiben. Man darf nicht so weit zur einen Seite abkommen und auch nicht so weit zur anderen Seite abkommen. Und damit das nicht geschieht, finden wir in unserem Predigttext heute einige Leitpfosten. Leitpfosten, das sind die schwarz-weißen Pfosten an der Seite von der Straße mit den Reflektoren. Und wenn es dunkel ist und wenn es neblig ist, dann helfen sie, die Straße zu finden und nicht so weit zur einen Seite und nicht so weit zur anderen Seite abzukommen. Der Weg, den wir als Menschen, als alle Menschen und als Christen im Speziellen nämlich nehmen, ist ganz schön schmal und kurvig. Und ganz speziell heute geht es um die Frage, um eine schwierige Frage, wann kommt Jesus eigentlich wieder auf die Erde zurück? Und wie ist es so, wenn er dann wiederkommt? Und bei der Frage hat es schon ziemlich viele Leute aus der Kurve gehauen, deshalb muss man da aufpassen. Auch ziemlich viele kluge und weise Leute hat es aus der Kurve gehauen. Und mit diesem Wiederkommen ist es nicht, dass alle Jahre wiederkommt das Christuskind gemeint, sondern mit dem Wiederkommen, wenn Jesus wiederkommt, dann bleibt er da. Und wenn Jesus wiederkommt, dann füllt er mich ganz aus. Und er füllt auch das aus, wo jetzt gerade noch Leere herrscht. Und wo ich mir jemanden oder etwas wünschen würde. Wenn Jesus wiederkommt, dann hat es auch ein Ende mit alle tagtäglichen Abmühen, mit dem Ankämpfen gegen die eigene Trägheit, gegen die Missgunst von anderen, aber auch gegen den Schicksalsschlag, der mich trifft. Wenn Jesus wiederkommt, dann bleibt er da bei uns und er bleibt und sein Friede bleibt auch. Und die Freude. Und die erste Anzeichen dafür erfahren wir jetzt, aber wenn er da ist, dann geht es nicht mehr weg. Wenn Jesus wiederkommt, das ist mit dem Tag des Herrn aus dem Predigttext gemeint. Aber kommt Jesus wieder, so wie wir es gerade gedacht, ja, erträumt haben? 2000 Jahre sind eine lange Zeit und siehe, ich komme bald, ist ein dehnbarer Begriff. Gibt es irgendeinen sinnvollen Grund, warum du Jesus so lange auf dich warten lässt? Ich meine, wir haben inzwischen die ganze Welt entdeckt. Wir sind zwischendurch ins Weltall geflogen, weil wir vor lauter Warten nichts Besseres zu tun hatten. Überall auf der Welt gibt es Christen, die auf dich warten. Und überall auf der Welt gibt es auch Menschen, die nicht auf dich warten. Was erwartest du, dass sich noch groß verändert, bis du wiederkommst? Oder kommst du überhaupt zurück? Gibt es dich eigentlich überhaupt? Achtung, aufwachen! Jetzt wären wir fast von der Straße abgekommen und hätten zu weit in die eine Richtung gelenkt. Wir müssen jetzt gegenlenken, sonst landen wir im Kartoffelfeld der Verzweiflung. Sehen Sie nicht den Leitpfosten? Nein? Ich zeige Ihnen den Leitpfosten. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt. Jesus kommt wieder. Das weiß Paulus ganz genau. Und das wissen auch die Männer und Frauen in Thessaloniki ganz genau. Paulus weiß, dass Jesus wiederkommt, weil er weiß, dass Jesus lebt und lebendig ist. Und er hat das erfahren. Er hat das erfahren zum Beispiel im Gefängnis mit Silas, als die Türen aufgegangen sind. Und genauso dürfen auch wir wissen, den Jesus, den wir kennen, der lässt uns nicht zurück. Und deshalb dürfen wir mit fester Gewissheit glauben, ja, Jesus kommt auf jeden Fall wieder. Was haben wir denn gedacht? Das ist der erste wichtige Leitpfosten aus der Predigt. Und der zweite Leitpfosten? Dass Jesus wiederkommt, das glauben wir mit fester Gewissheit. Aber wann Jesus wiederkommt, das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Der Leitpfosten, der auf der anderen Seite steht, der zweite, lautet: Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Man weiß nicht genau, wann er kommt. Also muss man wach bleiben. Man darf nicht einfach einschlafen. Genauso auf der Straße hier nach Wilhelmsdorf, morgens früh, wenn alles nebelig und dunkel ist, da ist es genauso. Man darf nicht einschlafen, man muss wach bleiben, man muss das Lenkrad in der Hand und die Augen offen halten, obwohl man sich gerade ein bisschen müde fühlt und obwohl das Bett richtig schön warm war und obwohl um 5 Uhr aufstehen ziemlich unfair ist. Aber warum ruft uns Paulus so vom Beifahrersitz zu? Du darfst nicht einschlafen. Der Paulus, der ruft so laut, weil wir auch auf unserem Lebensweg in der Gefahr stehen, einzuschlafen. Ach, wo mein Leben hingeht, ist doch nicht so wichtig. Es ist so anstrengend, das Steuer in der Hand zu halten. Es ist so anstrengend zu überlegen, was ist jetzt richtig und was würde Jesus tun. Und noch viel anstrengender ist es dann auch noch zu tun und durchzuziehen. Dann lasse ich lieber das Steuer los. Ich lasse mich von dem treiben, was sich jetzt gerade ganz richtig anfühlt und wo ich nicht so viel nachdenken muss. Und um Probleme mache ich am besten einen Bogen. Das ist lieber was für andere Leute. Aber warum ist es wichtig, das Lenkrad des Lebens fest in der Hand zu halten? Es ist wichtig, weil ich für mein Leben verantwortlich bin. Was ich tue, das hat Gewicht und es verändert was in dieser Welt und es verändert auch was in der Beziehung zu Jesus. Es baut sie auf oder es macht sie kaputt. Genauso auch mit mir, meinem Glück und mit anderen Menschen. Es baut auf oder es macht kaputt. Wenn also jemand, so wie im Bibeltext sagt, egal was du tust. Es ist Friede und Sicherheit, es hat keine Gefahr. Dann brauchen wir den dritten Leitpfosten, der uns sagt, Achtung, es gibt ein Ende der Straße. Du musst wach bleiben. Lass die Hände am Steuer und stell dich der Verantwortung in deinem Leben. Das andere gibt es aber auch. Jemand, der vor lauter Verantwortung erdrückt wird. Und jemand, der vor lauter Angst, der Verantwortung nicht gerecht zu werden, auch Angst vor Gott bekommt und Angst vor dem Gericht. Wenn Gott hier schon so fern ist und hier schon so streng ist, wie soll es erst dann werden, wenn ich verantwortlich gemacht werde für all das, was ich getan habe? Da, wo ich es halt mal nicht geschafft habe oder wo ich mich ganz bewusst dagegen entschieden habe, wo ich das vielleicht aus Angst getan habe, aus Trotz. Wenn wir daran verzweifeln, ob wir im Gericht vor Gott bestehen werden und wenn wir danach fragen, ob die Verantwortung für all das, was ich getan habe, ob ich die tragen kann, dann gibt es dafür eine Regel. Und die Regel lautet, schauen wir nicht auf das, was wir getan haben, sondern auf das, was Gott getan hat. Und an dem Maßstab, den Gott anlegt, am Schluss müssen wir daran verzweifeln, wenn wir auf uns schauen und wenn wir auf das schauen, was Gott gemacht hat, nämlich im Predigttext uns zu seinem Kind gemacht hat, so wie es Johannes ganz am Anfang erzählt hat, dann hat Gott es gemacht und nicht wir. Und dann ist es fest und beständig und nicht so wie unsere Sachen, dass sie vergehen. Von der Vergänglichkeit haben wir es im Psalm gehört und aber auch von dem Gott, der bleibt und auch das, was er tut, bleibt. Und das ist die vierte Regel, oder die Regel ist der vierte Leitpfosten und auch der letzte Leitpfosten. Wenn Sie an sich selbst verzweifeln und nicht wissen, wie wir der Verantwortung gerecht werden können, dann lade ich Sie ein, nicht auf das zu schauen, was Sie tun und was Sie tun können oder was Sie gemacht haben, sondern auf das, was Gott getan hat. Nämlich, dich zu seinem Sohn und zu seiner Tochter gemacht. Wenn Sie das nächste Mal die Straße von Unterweiler nach Ostra fahren, dann denken Sie an den Gedanken von heute. Und wenn Sie die Leitpfosten sehen oder wenn Sie auch keine Leitpfosten sehen und gern welche sehen würden, dann denken Sie vielleicht an die Leitpfosten von heute aus dem Bibeltext. Der erste, natürlich, Jesus kommt auf jeden Fall wieder. Aber wir wissen nicht genau wann. Wir wissen es nicht. Und deshalb gilt es drittens, wach zu sein und mein Leben in der Verantwortung vor Gott zu gestalten. Und das dürfen wir tun mit der Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.